Also um es kurz zu machen, die Rotatorenmanschette spielt beim Trauma eine relativ geringe Rolle. Ja? Das heißt, wenn sich jemand die Rotatorenmanschette reißt nach einem Sturz, ist das relativ selten, das sind eigentlich nur 8% der Fälle. Ja? Oft ist es im Rahmen von Luxationen, bei extrinsischen Belastungen, forcierte Außenrotation, und ein Klassiker ist Inlinesketten, wenn man nach hinten stürzt und sich mit nach hinten gestreckten Armen abstützt, dann reißt gerne der Subscapularis. Ist ein relativ tragisches Geschehen, weil das weitreichende Konsequenzen hat. Die Rotatorenmanschette selbst, das sind die Feinsteuerer der Schulter, also der Innenrotator, der Heber und der Außendreher, also das sind spezielle Muskeln, die wir brauchen, um eben die Schulter fein zu steuern. Der Motor der Schulter ist der Delta-Muskel, das ist der Muskel, der hat drei Portionen, und mit dem machen wir die Kraft, und die Rotatorenmanschette zentralisiert den Kopf auf die Pfanne, kriegt ein besseres Übersetzungsverhältnis für die Schulter, und dadurch können wir dann wunderschön den Arm auch heben. So, wie passiert es, wenn man sich jetzt die Schulter verrenkt, dann kommt Folgendes: Da kann man sich die Rotatorenmanschette sehr wohl verletzen, indem ja der Arm aus der Pfanne gehebelt wird. Und je älter wir sind, nämlich das geht ab 35 los, haben wir in 30-80% der Fällen eine Begleitverletzung an der Manschette. Und je weiter der Kopf nach medial luxiert, umso wahrscheinlicher ist das, weil die Manschette dann hinten entsprechend gespannt wird und eingeklemmt wird. Wenn jemand eine akute Rotatorenmanschettenruptur hat, kommt er in die Ordination, hat Höllenschmerzen, kann nicht schlafen 4 Wochen und kann den Arm nicht aktiv bewegen. Der hat eine sogenannte Pseudoparalyse, das heißt, er ist nicht in der Lage, den Arm zu heben. Und wenn das über 4 Wochen geht, dann sollte man schon längst einen Ultraschall gemacht haben und wissen, da ist etwas am Laufen, ja? Massiver Kraftverlust. Und dann beginnt wieder die Diagnosestraße, wir machen wieder Röntgen, immer, immer Ultraschall, dann im Bedarfsfall natürlich das MRT, und dann wird eingeteilt, was ist es denn eigentlich für ein Riss, ist der gelenkseitig, ist er an der Oberfläche, geht er durch, wie groß ist er und wie weit ist die Manschette zurückgezogen. Das ist ganz wichtig für die Prognose dann der Operation und wie stark ist der Muskel bereits degenerativ verfettet. Frischer Riss hat immer gute Prognose bei der Operation. Gut durchblutete Sehne kann ich gut annähen, wächst gut an, funktioniert gut. Chronischer Riss ist immer schlecht, muss immer künstlich anfrischen und so weiter. Und so schaut dann der Ultraschall aus. Also das ist die normale Rotatorenmanschette. Das Ganze, ich sage meinen Patienten immer, stellen Sie sich vor, das ist die Autofelge, drüber liegt der Reifen, die Felge ist da oben am Kopf, der Reifen ist die Manschette und der Kotflügel ist das Akromion. Und dann sage ich immer, und sehen Sie hier einen Reifen, sagen die Patienten, nein, ich sehe nur eine Felge, sage ich, leider ist die Rotatorenmanschette gerissen. Ja. So, wie schauen die Rupturformen aus? Da gibt es unterschiedliche Formen, das ist in der Diagnostik auch schwierig, weil wir bei der Arthroskopie jedes Mal eine andere Rissform sehen. Das ist nicht so wie beim Knie, wenn das Kreuzband gerissen ist, interligamentär ist gerissen und aus. Bei der Rotatorenmanschette sieht das für uns eigentlich immer anders aus. Ja. Und wichtig ist aber, dass die meisten Risse, degenerativer Natur sind. Das heißt, wir sehen schon eine fettige Degeneration im Muskel, wir sehen die Sehne schon zurückgezogen. Das heißt, es sind Veränderungen da, die darauf hindeuten, dass das länger schon nicht funktioniert hat. Warum funktioniert eigentlich eine teillädierte Manschette so gut? Und zwar aus dem Grund, Sie sehen hier dieses sogenannte Rotatorenkabel, das sollte normalerweise hier am Tuberkulum sein. Ja? Wir schauen von oben auf die Schulter drauf, das ist der Supraspinatus, und solange dieses Rotatorenkabel intakt ist, funktioniert die Schulter super. Der hat vielleicht ein bisschen weniger Kraft, im Ultraschall sieht man, die Sehne ist dünn, schaut nicht gut aus, aber er hat eine super Funktion. Und erklärbar ist es mit dieser Hängebrücke, also wenn ich das Kabel intakt halte, dann funktioniert die. Wenn ich nur ein Seil durchschneide, also wenn ich das durchschneide, geht es rund, die Brücke stürzt zusammen, und bei der Rotatorenmanschette ist genau dasselbe. Wie kann man das operativ versorgen? Ja, gibt es absolute Operationsindikationen, ja, und zwar die Subscapularis-Ruptur. Ja. Der Subscapularis ist der kräftigste Einwärtsdreher an der Schulter, ein kräftiger Muskel, der sich immer weit zurückzieht und sehr rasch. Den sollte man innerhalb von 4 Wochen operieren. Wenn nicht, haben wir immer dann einen großen Aufwand, interoperativ das zu mobilisieren. 50% der Risse werden übersehen, nicht diagnostiziert und kommen meistens erst nach 3 bis 4 Monaten zu uns. Dann ist es immer chirurgisch ein Riesenaufwand, das zu reparieren. Dann die traumatische Ruptur bei jenem, der keinen Vorschaden hat. Dann der erwerbsfähige Dachdecker, Spengler, Handwerker, der gefährdend arbeiten muss. Und relative Indikationen sind diese da. Also degenerative Vorschäden und so weiter. Und wie kann man das machen? Früher ist es offen gemacht worden, dann ist es mini-open gemacht worden. Das heißt, man hat in den Delta-Muskel nur einen kleinen Schlitz gemacht, hat Haken genommen, hat es auseinander gezerrt und dann hat man reingeschaut und hat gesagt, ich sehe wenig, aber das, was ich sehe, muss ich nähen. Und durch die arthroskopische Technik ist es jetzt gelungen, dass wir wie mit einem Hubschrauber übers Gelenk fliegen und von vorne, von der Seite, von hinten uns alles anschauen können und das wunderschön versorgen können. Und da gibt es eben unterschiedlichste Techniken, also die Risse werden dann verkleinert und dann erst verkürzt und dann an das Tuberkulum fixiert. Früher, wie gesagt, mit diesen transversären Nadeln, das waren diese doppelt geschliffenen Nadeln, das war ziemlich aufwendig, von der Sicht immer sehr schlecht, allerdings kostengünstig. Und jetzt wird es arthroskopisch gemacht mit diesen Fadenankern, das heißt, wir tun in den Knochen hinein das Anfräsen, die Manschette wird dann drauf fixiert und mit diesen Fadenankern können wir das dann wunderbar stabilisieren. So schaut es aus, dann wird der Knoten gesetzt und dann kann man die Sehne auf den Knochen wieder drauf fixieren. Zuvor muss man dann hier den Knochen anfrischen, da den Anker reinsetzen und dann wird der Knoten geschoben. Wir gehen dann eine Etage höher und schauen auf die genähte Sehne von oben und knüpfen das nach unten. So sieht es dann aus bei einem Teilriss von oben dann. Also wir sehen hier wieder die Gelenkseite. Wir schauen von unten auf die Sehne, haben den Fadenanker gesetzt. Die Fäden werden durch die Manschette gestochen. Und hier sieht man dann das Produkt, also wie das dann gleitet. Und das ist noch einmal eine aufwendige Reparatur. Das heißt, wo man mit einer Doppelreihe die Sehnen, also Supra und Infraspinatus, auf das Tuberkulum fixiert und dann mit so einer gekreuzten Fadenbrücke an den Knochen fixiert, damit es in Ruhe einheilen kann. Das Wichtige ist, beim chronischen Riss müssen wir die Manschette künstlich wieder zur Durchblutung bringen. Das heißt, wir fräsen den Knochen an und erst wenn die Kapillaren aus dem Knochen wieder in die Sehne hineinsprossen, dann heilt das. Wenn das nicht der Fall ist, Katastrophe, Sarré-Ruptur. Das heißt, zu Beginn der Nachbehandlung müssen wir sehr vorsichtig sein. Das muss anwachsen. Nach 4 bis 6 Wochen mache ich dann eine Ultraschallkontrolle und dann geht es nach diesem Reha-Protokoll dann weiter, das relativ streng ist. Und so sieht es in etwa dann aus. Also mit diesen Maßnahmen kann man dann das Ganze zum Abklingen bringen. Wichtig ist, am Anfang sind nur passive Bewegungen möglich, das heißt, der Arm darf auf keinen Fall aktiv aus der Schulter bewegt werden, sondern das darf nur der Therapeut machen. Da gibt es spezielle Schienen dazu, mit denen man das Ganze eben bewerkstelligen kann. Über Kopfsport ist lange Zeit nicht möglich. Also wenn ich einen jugendlichen Spitzentennisspieler habe und ich operiere dem, das Comeback dauert mindestens 1/4 bis 1,5 Jahren, bis er wieder zur alten Spielstärke zurückfindet. Das ist nur zum Abschluss ein Bild, der Super-GAU für den Jugendlichen ist der Oberarmkopfbruch. Ja, das heißt, Hochrasanztrauma führt meistens zu diesen ganz, ganz schweren Verletzungen und wir sehen, dass der Oberarmkopf in diesem Bereich von seiner Durchblutung sehr eingeschränkt ist. Und wenn das alles da durch ist, dann kann man sich vorstellen, dass wir eine relativ hohe Nekroserate haben. Der Oberarmkopfbruch ist beim Jugendlichen immer schicksalshaft, ist eine extrem schwere Verletzung und man muss wirklich alle Register ziehen, um dem Jugendlichen auch zu helfen. Wie wird das gemacht? Wir haben diese perkutanen Techniken aus der Salzburger Schule von Herbert Resch, wo im Perkutan mit Drähten und Schrauben das fixiert wird und mit so einem Anti-Rutschblock die Drähte fixiert werden. Die erzielen damit mit der Technik sehr gute Ergebnisse. Und die andere Variante ist das hier, dass man möglichst weichteilschonend Platten einführt am Knochen entlang und wiederum diese winkelstabilen Schrauben hernimmt, um eben das Ganze zu fixieren. Das braucht auch wieder ca. 4, 6, 8 Monate, bis das abheilt. Und ein Kollege war da, der mir seine Schulter gezeigt hat. der hat eigentlich schon super Beweglichkeit, da fehlt noch ein bisschen was, das wir dann noch kriegen, aber das ist auch ein sehr langwieriger Prozess. Was ganz wichtig ist, Oberarmkopfbrüche haben leider eine relativ hohe sekundäre Nekrose Rate. Also das, wir haben jetzt in letzter Zeit, ich weiß nicht, 3 oder 4 Fälle gesehen, glaube ich, wo das super ausgeschaut hat und plötzlich nach 3, 4 Jahren schmilzt der Kopf zusammen und dann passiert es, dass die Schrauben beginnen hier innen zu kratzen. Wenn man Glück hat, kann man rechtzeitig die Schrauben noch entfernen, der Kopf wird vom Volumen kleiner und das muss man halt dann immer wieder nachkontrollieren und wenn man Pech hat, löst sich der ganze Kopf auf und es entsteht dann eine sekundäre Kopfnekrose, die man dann leider Gottes durch eine Prothese ersetzen muss. Das wäre das Management. Bei der Schulterfraktur muss man immer kurzfristig Röntgenkontrollen machen, also in den ersten 3 Monaten alle 4 bis 6 Wochen, ob da alles mit rechten Dingen zugeht und dann kann man das eigentlich begleitend für die Zukunft behandeln. Patienten muss man immer sagen, dass das mit dem Kopf nicht durchgestanden ist, dass diese sekundäre Kopfnekrose noch immer entstehen kann. Das war jetzt im Schnellflug Rotatorenmanschette und Oberarmfraktur.